Willkommen zu unserer vierten Folge, zweite Staffel des Podcasts München inklusiv. Ich bin Ilaria.
Und ich bin die Mareike. Hallo.
Heute haben wir die Frau Sophia Coburg von Outcome eingeladen. Willkommen, Frau Coburg.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Sie ist Sozialpädagogin und Beraterin bei Outcome Autismuskompetenzzentrum Oberbayern. Möchten Sie sich kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vorzustellen und auch Outcome vorzustellen?
Ja, sehr gerne, danke. Also mein Name ist Sophia Coburg, ich bin Sozialpädagogin und arbeite seit, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, 5,5 Jahren hier im Autismuskompetenzzentrum und bin in der Kontakt- und Beratungsstelle tätig und seit neuestem auch im familienentlastenden Dienst. Und würde jetzt kurz noch Outcome vorstellen, damit Sie das kurz einordnen können. Also das Autismuskompetenzzentrum Oberbayern ist, so wie der Name auch schon sagt, für ganz Oberbayern zuständig. Und wir in der Kontakt- und Beratungsstelle machen wir Beratungen für alle Menschen, die irgendwelche Fragen rund ums Thema Autismus haben, seien das Eltern von oder auch andere Angehörige von Menschen mit Autismus, Menschen mit Autismus selber, Fachkräfte oder einfach nur Interessierte. Da machen wir Beratungen, machen Informationsveranstaltungen und auch Freizeitangebote. Dann gibt es bei uns den familienentlastenden Dienst. Der ist wie eine Art Freizeitassistenz für Menschen mit Autismus gedacht. Abgerechnet wird der über die Pflegekasse. Und dann haben wir einen Bereich Wohnen bei uns. Der ist nicht ganz für Oberbayern zuständig. Der ist ein bisschen eingeschränkter zuständig für München, den Landkreis München. Dann haben wir noch ein paar Klienten in Fürstenfeldbruck und Rosenheim. Und das ist ein Wohnangebot für Menschen mit Autismus, die erwachsen sind. Also etwa ab 21 Jahren kann man da das in Anspruch nehmen. Allerdings wird da schon eine relativ hohe Selbstständigkeit vorausgesetzt für unser Wohnangebot.
Vielen Dank. Also wir sehen schon, es wird heute sehr spannend für uns alle. Aber bevor wir jetzt richtig in das Thema eintauchen, stellen wir immer zwei Fragen, damit wir mit einem Bild und drei Wörtern anfangen können. Wie sieht für Sie Inklusion aus und haben Sie ein Bild im Kopf, das Inklusion symbolisiert?
Ja, ich habe drüber nachgedacht. Das erste Mal, wo ich so ganz bewusst für mich ganz tolle Inklusion erlebt habe, war, als ich in Großbritannien ins Kino gegangen bin und dort ganz selbstverständlich am Anfang der Vorstellung gesagt wurde, wer eine Sehbehinderung hat, kann sich eine Audiodeskription ausleihen an der Kinokasse. Und wenn Leute mit einer Hörschädigung im Kino sind, dann sollen sie sich kurz das sagen, dann werden Untertitel eingestellt. Und ich war einfach begeistert, weil ich dachte, ja, das kann so einfach sein. Warum gibt es das bei uns nicht? Das war für mich so der erste Aha-Moment, den ich so hatte im Thema Inklusion.
Oh, sehr schön. Das ist echt eine tolle Erfahrung, die Sie gemacht haben. Ja? Und jetzt haben wir noch eine zweite Frage. Wenn ich Inklusion im Kindesalter sage, an was denken Sie? Hier auch drei Schlagworte.
Ich denke an mehr Personal, Ausbildung der Fachkräfte und Flexibilität.
Ich glaube, daran denken wir alle sehr oft, ja. Das können die Eltern bestimmt auch unterstreichen. Ja. So, jetzt steigen wir ins Thema ein. Wir fangen an mit einem kurzen Überblick, auch wenn das natürlich ein Riesenthema ist. Was versteht man denn jetzt unter dem Begriffsgebilde Autismus-Spektrum-Störung und was sind die Symptome einer Autismus-Spektrum-Störung?
Also so ganz kurz kann ich es, glaube ich, nicht machen. Ich muss schon ein bisschen ausholen. Genau, also Autismus-Spektrum-Störung ist klassifiziert in unserem, es gibt ja diese internationale Klassifikation der Krankheiten, den ICD. Da gibt es den ICD-10, der wurde jetzt abgelöst vom ICD-11. Wir sind gerade aber noch in so einer Übergangsphase, wo irgendwie beide nebeneinander existieren. Und klassifiziert ist Autismus-Spektrum-Störung als eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Und im ICD-10 gibt es noch die Unterscheidung, das sind so Sachen, so Begriffe, die man auch oft schon gehört hat, wird unterschieden zwischen frühkindlichen Autismus, atypischen Autismus und Asperger-Syndrom. Im neuen ICD-11 wird diese Unterscheidung so nicht mehr geben. Da gibt es nur noch die Autismus-Spektrum-Störung als Diagnose. Genau. Und dann wird sich nur noch angeschaut, auf welchem Funktionsniveau befindet sich jemand. Ich kann Ihnen gleich sagen, das Wort Funktionsniveau ist auch durchaus umstritten. Aber das nehmen wir jetzt mal so hin. Im Endeffekt bedeutet das, wie viel Unterstützung benötigt jemand im Alltag? In einem hohen Funktionsniveau benötigt jemand fast gar keine bis wirklich gar keine Unterstützung im Alltag. Im mittleren und niedrigen Funktionsniveau wird die Unterstützung, die benötigt wird, natürlich immer einfach höher und größer. Genau, was sind so die Symptome einer Autismus-Spektrum-Störung oder worauf wird geachtet, wenn so eine Diagnose gestellt wird? Das sind Auffälligkeiten in drei großen Bereichen, die da sein müssen, damit eine Autismus-Diagnose gestellt werden kann. Und zwar sind es Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion, in der Kommunikation und in der Sprache und gewisse Stereotype, Verhaltensweisen und Sonderinteressen. Ich gehe auf jeden Bereich noch mal ein bisschen ein, um ein paar Beispiele zu nennen. Im Vorhinein sei schon gesagt, das sind Beispiele. Kein Mensch mit Autismus ist so wie der andere. Autismus äußert sich auch bei jedem ein bisschen anders. Deswegen ist es auch ein Spektrum. Aber das sind so, ich sag mal, Dinge, die vielleicht häufiger auftreten, die dann in diese Bereiche hineinfallen. Was sind Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion? Was versteht man darunter? Das ist zum einen ein ungewöhnlicher Blickkontakt. Also viele Menschen mit Autismus bauen gar keinen Blickkontakt auf oder nur sehr kurz. Manche lernen das natürlich im Laufe ihres Lebens, Blickkontakt aufzunehmen, weil sie das auch immer wieder gesagt kriegen. Oft ist dieser Blickkontakt trotzdem von einer anderen Qualität. Man hat das Gefühl, Menschen mit Autismus schauen so ein bisschen durch einen hindurch oder sehen einen gar nicht so richtig. Oder man hat den Eindruck, ja, sie suchen sich einen Punkt im Gesicht, den sie dann fixieren. Aber es sind nicht unbedingt die Augen. Genau. Menschen mit Autismus zeigen häufig sehr wenig Mimik und Gestik und nehmen die auch bei anderen sehr wenig wahr oder können wenig damit anfangen. Man unterstellt Menschen mit Autismus immer, dass sie gar kein Interesse an menschlichen Kontakt hätten. Das ist aber nicht unbedingt so. Natürlich haben manche tatsächlich ein weniger Interesse, mit anderen in Kontakt zu treten. Aber viele Menschen mit Autismus wollen tatsächlich Kontakt haben. Sie wissen nur nicht so richtig, wie mache ich das denn überhaupt? Wie trete ich in Kontakt mit anderen Kindern? Oder anderen Menschen? Kinder ist nur so ein Beispiel natürlich. Wie mache ich das, dass ich andere Kinder frage, ob ich mitspielen darf? Oder auch so ungeschriebene Regeln in Gruppen sind ganz schwierig zu greifen für Menschen mit Autismus. In einer Gruppe, wann darf ich denn was sagen? Wann bin ich dran, was zu sagen? Wie viel darf ich dann reden? Wie hoch darf mein Redeanteil in einer Gruppe sein? Also das sind alles so ungeschriebene Regeln, die oft unklar sind. Und dann kommen wir schon so ein bisschen rüber in den Bereich Kommunikation. Viele Menschen mit Autismus sind dann auch sehr einseitig in ihrer Kommunikation, also halten lange Monologe oder sind sehr auf ihr eigenes Thema fixiert und über andere Themen von anderen Leuten wollen sie gar nicht so gerne reden. Das interessiert sie zum Teil einfach auch gar nicht. Das war so der Teil in soziale Interaktion. Dann gibt es Auffälligkeiten in der Kommunikation und in der Sprache. Das können Auffälligkeiten sein in der Betonung, in der Lautstärke oder auch im Sprechtempo. Auch wie lange es dauert, bis jemand auf eine Frage antwortet. Auch das kann manchmal einfach sehr verzögert sein. Manche Menschen mit Autismus fangen auch sehr spät an zu sprechen, haben eine Sprachentwicklungsstörung, die mit dabei ist. Manche Menschen mit Autismus finden auch gar keine verbale Sprache und benötigen dann zum Beispiel unterstützte Kommunikationsformen. Und bei anderen ist die Sprachentwicklung völlig unauffällig. Also Sie sehen auch da schon wieder ein großes Spektrum. Menschen mit Autismus benutzen Sprache in der Regel sehr funktionell. Also für viele Menschen mit Autismus ist es so, dass Sprache tatsächlich ein Medium des Informationsaustausches ist. Und sie so Dinge wie den klassischen Smalltalk deswegen als völlig sinnlos wahrnehmen. Ja, warum müssen wir über das Wetter reden? Wir können einfach beide aus dem Fenster schauen und dann sehen wir, dass es heute sonnig ist. Da müssen wir nicht drüber reden und schon gar nicht 10 Minuten lang. Und viele Menschen mit Autismus können sich das natürlich aneignen, darüber zu sprechen, weil sie wissen, dass das in der Gesellschaft so gewollt ist. Aber sie empfinden das dann als sehr, sehr belastend und anstrengend. Dann gibt es natürlich eben auch Schwierigkeiten so im Sprachverständnis und in dem, wie Sprache benutzt und verstanden wird. Das Sprachverständnis von Menschen mit Autismus ist sehr, sehr wortwörtlich. Also alles, was Sprachbilder, so die klassischen Metaphern oder auch Ironie sind, da haben sie sehr große Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und das ist die Ursache sehr, sehr vieler Missverständnisse, die so im Alltag aufkommen. Auch Dinge, die man einfach mal so schnell sagt, passiert mir genauso, auch nach Jahren, dass man sagt, ah Mensch, jetzt warte mal kurz eine Minute. Damit ist ja nicht unbedingt eine Minute im Sinne von 60 Sekunden gemeint, sondern in der Regel meint man damit, warte, bis ich fertig bin mit dem, was ich gerade mache. Ob das jetzt eine Minute dauert oder zwei, ist egal in dem Sinne. Aber für Menschen mit Autismus ist es nicht egal, sondern sie gehen davon aus, wenn ich sage eine Minute, dann meine ich eine Minute. Und der dritte Bereich sind dann auf stereotype Verhaltensweisen und Sonderinteressen. Das können Stereotypien sind also sich wiederholende Bewegungsabläufe. Das können ungewöhnliche Hand- und Fingerbewegungen sein, kann aber auch ein Armwedeln oder Springen sein zum Beispiel. Ja, einfach Bewegungsabläufe, die sich immer wieder wiederholen und die häufig in Stresssituationen auftreten. In positivem wie negativem Stress. Also sehr große Freude sowie wirkliches große, große Anspannung aufgrund von Nervosität oder Angst. Dann gibt es ein so scheinbar zwanghaftes Verhalten, ein ganz starres Festhalten an Ritualen, zum Beispiel Tagesabläufen oder wie etwas passieren soll in dem Ablauf. Ich ziehe mir morgens immer erst die Socken an und danach alles andere. Und es darf sich nicht verändern, das geht nicht, dass ich die Socken erst danach anziehe. Also wo man sich denkt, oh okay, das ist doch eigentlich total unwichtig. Aber für Menschen mit Autismus ist das eben, alles muss so seine Ordnung haben. Ja, viele haben auch ein Interesse an Gegenständen, ein ungewöhnliches Interesse. Das heißt, zum Beispiel Kinder spielen mit Spielzeug anders. ein neurotypisches Kind würde ein Spielzeugauto nehmen und damit anfangen zu fahren und Autogeräusche zu machen und dann an der roten Ampel mal stehen bleiben und da irgendwie so Dinge im Spiel herholen, die es so im Alltag erlebt. Und ein Kind mit Autismus hätte vermutlich ein anderes Interesse an diesem Spielzeugauto. Das würde vielleicht das Auto umdrehen und an den Rädern drehen oder die Spielzeugautos in einer Reihe aufreihen, nach der Größe sortiert oder nach Farbe sortiert, und hätte da einfach eben ein anderes Interesse dran. Und dann gibt es noch eben als weiteren Punkt ein Interesse an ungewöhnlichen Themen. Und jeder Mensch hat natürlich Hobbys und Themen, die einen interessieren. Aber dieses Interesse bei Menschen mit Autismus geht so, ich sag mal, über das Maß eines Hobbys hinaus zum Teil. Also sie werden wirkliche Experten in diesem Thema. Die wissen alles und haben alle Bücher, die jemals dazu veröffentlicht wurden, gelesen. Und fuchsen sich da richtig rein und haben ein enormes Wissen. Und das können die unterschiedlichsten Themen sein. Das können philosophische Themen sein, können aber auch Waschmaschinen sein. Also das ist ganz unterschiedlich. Sind wir dann eben wieder in der Kommunikation und in der sozialen Interaktion. Über diese Themen reden sie wahnsinnig gerne und viel und lang. Und da ist es dann manchmal eben auch schon wieder schwierig. Also das war jetzt so einmal ganz kurz die Autismus-Symptome eben im Schnelldurchlauf. Und eine Sache sei auch noch gesagt, Autismus ist auch eine Wahrnehmungsverarbeitungsstörung. Das heißt, dass Reize überhaupt nicht gefiltert werden können. Und das ist auch eine sehr, sehr große Belastung für Menschen mit Autismus, weil wir natürlich in einer Welt leben, die eine völlige Reizüberflutung darstellt für alle Menschen, die eben da sehr reizoffen sind. Und ja, das führt natürlich einfach auch zu einem massiven Stress, unter dem Menschen mit Autismus in der Regel leiden.
Vielen, vielen Dank für diesen tollen Überblick über die Symptome und allgemein Autismus-Spektrum-Störung. Ich habe noch eine Frage. Also ab welchem Alter ist eine Diagnose möglich? Also und welche frühen Erkennungszeichen eine Autismus-Spektrum-Störung gibt es?
Also man sagt, theoretisch ist eine Diagnose mit etwa 2 Jahren möglich. In der Regel wird sie da aber noch nicht gegeben, weil man immer sagt, bei einem 2-jährigen Kind kann noch so viel passieren, da passiert noch ganz viel in der Entwicklung, da möchte man eigentlich so eine Diagnose in der Regel auch noch nicht wirklich geben. Und auch im späteren Verlauf, ich würde sagen, so ungefähr bis zum 6. Lebensjahr wird in der Regel auch eine Verdacht auf Autismus-Spektrum-Störung-Diagnose gegeben, auch um da eben einfach sich noch nicht ganz so festzulegen. Man kann aber davon ausgehen, dass alle Träger und auch Geldgeber diese Diagnose, die Verdacht auf Diagnose, trotzdem wie eine Autismus-Spektrum-Störung behandeln, um einfach da auch die Hilfen natürlich zu genehmigen und zu geben, die das Kind einfach dann auch benötigt. Genau, was sind so frühe Anzeichen? Viele Menschen oder viele Eltern gehen erstmal mit dem Kind zu einem Hörtest, weil viele Kinder mit Autismus nicht auf ihren Namen reagieren und erstmal abgeklärt wird, okay, ist denn mit dem Gehör alles in Ordnung? Und viele haben tatsächlich den Weg darüber, dass sie sagen, oh, mein Kind spricht noch nicht zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich schon sprechen sollte. Hat dann eine Sprachentwicklungsstörung und auf diesem Weg mit der Sprachentwicklungsstörung kommt irgendwann auf, oh, der hat vielleicht noch andere Entwicklungsverzögerungen und so kommen sie dann so auf den Weg zu den Ärzten, die dann vielleicht irgendwann die Autismus-Spektrum-Störung mit diagnostizieren. Aber das sind häufig so aus, würde sagen, aus den Beratungen sind das meistens so die Sachen, die die Eltern erzählen, die so die ersten Sachen waren, die sie wahrgenommen haben.
Super, vielen Dank. Das ist sehr hilfreich, schon mal zu wissen. Und spätestens dann in der Schule kommt ja noch ein weiteres Problem dazu. Die Kinder, also das erfahren wir sehr oft auch in unseren Kursen, sind halt oft Einzelgänger und erfahren teilweise Unverständnis oder bis hin zum Mobbing. Warum ist denn das soziale Leben für viele Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung wirklich so schwierig?
Gut, ich glaube, da können wir wieder kurz den Bogen zu den Diagnosekriterien zurückgehen. Es ist Teil ihrer Diagnose, dass sie Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion haben, dass sie vielleicht einseitig sind in ihrer Kommunikation, dass sie so gerne über ihr Spezialthema reden, dass sie wenig auf die anderen Kinder eingehen können, in deren Interessen oder dass sie das als anstrengend empfinden, dass sie vielleicht stereotype Verhaltensweisen an den Tag legen, die von den anderen Kindern irgendwie als auffällig wahrgenommen werden. Ja, auch dieses wortwörtliche Verständnis von Sprache. Ich glaube, das sind eben ganz viele Faktoren, wo sich andere Kinder schwer tun, gerade wenn sie vielleicht kein Wissen über Autismus haben, das einzuordnen. Woher kommt es? Warum versteht der mich immer falsch? Oder warum hat die warum schaut die mich eigentlich nie an, wenn ich mit ihr rede? Die will mich ja gar nicht, die will gar nicht mit mir reden, die hört mir gar nicht zu. Das sind oft so Unterstellungen, die gemacht werden, die aber vielleicht auch so gar nicht stimmen. Und da, denke ich, ist eine ganz gute Möglichkeit eben die Aufklärung. Also das ist ganz wichtig, dass Kinder schon auch früh aufgeklärt werden, falls ein Kind mit Autismus in der Klasse ist, dass Wahrnehmung unterschiedlich ist, dass da vielleicht Schwierigkeiten in der Kommunikation da sind, worauf man vielleicht achten könnte, um da bei den anderen Kindern Verständnis aufzubringen. Und unsere Erfahrungen mit diesen Aufklärungsgesprächen sind eigentlich schon ganz gut, dass Kinder da schon immer wieder auch erstaunlich offen sind und erstaunlich bereit, sich in andere Kinder dann doch irgendwie reinzufühlen und da zu sagen, okay, der oder die ist halt so. Also da machen wir ganz gute Erfahrungen damit.
Oh, das ist echt schön und positiv zu hören, also für uns und für unsere Eltern. Und was können dann Eltern tun, um ihr Kind in seinem Sozialverhalten zu unterstützen? Was brauchen Sie dafür?
Eine ganz enge Anleitung, weil, wie ich schon anfangs gemeint hatte, Menschen mit Autismus wollen schon Kontakt haben. Sie wissen nur nicht, wie sollen sie den Kontakt aufnehmen. Das heißt, es geht darum, ihnen ganz genau zu erklären und sie mit ihnen so durch diese Schritte durchzugehen. Sie vielleicht an der Hand zu nehmen, zu sagen, komm, und jetzt gehen wir gemeinsam zu dem Kind hin. Und dann sagst du, hallo, darf ich mitspielen oder so. Also ganz konkret werden, ganz konkret üben, also wirklich Übungssituationen, mal am Spielplatz zu jemand hingehen und das einüben. Und wenn es dann der Kontakt nur zwei Sätze ist am Anfang, okay, aber das ist eine Übungssache. Und dass man da ganz, ganz konkret wird, ist, glaube ich, was Hilfreiches. Und dass man mit dem Kind immer wieder, ich nenne es immer Metakommunikation, geht. Also immer wieder eine Ebene nach unten geht und sagt, okay, hast du verstanden, um was es gerade ging? Hast du verstanden, was die Situation gerade war? Warum ist jetzt das andere Kind plötzlich böse geworden? Ja, für Menschen mit Autismus ist das wirklich so, dass sie manchmal in Situationen sind und das Gefühl haben, die ist jetzt einfach so wütend geworden, ohne irgendeinen Grund. Es gibt gar keinen Grund dafür. Und dass man da in solchen Situationen immer wieder auch sagt, okay, was ist denn da eigentlich passiert? Was hat die andere Person sich vielleicht gedacht? Dass man da immer wieder so einfach erklärt, soziale Situationen erklärt. Da muss man sich vielleicht vorstellen, dass man wie ein Dolmetscher für soziale Situationen ist für sein Kind. Ich glaube, das wäre hilfreich, ja.
Vielen, vielen Dank. Und eine letzte Frage noch. Jetzt haben wir ja das Kindesalter uns schon angeguckt, aber viele Eltern machen sich auch Sorgen, wie ihre Kinder denn dann im Erwachsenenalter zurechtkommen. Können Sie uns aus Ihrer Praxis vielleicht noch ein gelungenes Beispiel von Inklusion geben, welches auch insbesondere die Ressourcen von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung würdigt und betont?
Ich habe lange drüber nachgedacht, weil ich natürlich auch mit Datenschutz und so da ein bisschen aufpassen muss. Aber abgesprochen habe ich das mit hier bei uns im Zentrum arbeiten auch Menschen mit Autismus, zum Beispiel in der Verwaltung. Oder auch wir bieten hier in der Kontakt- und Beratungsstelle auch eine Peer-Beratung an, wo man ganz explizit eine Beratung von einer Person mit Autismus buchen kann, sage ich mal. Weil das natürlich auch für viele Eltern oder auch Betroffene manchmal schön ist, dass man sagt, okay, nee, ich möchte nicht von einer Fachkraft beraten werden, ich möchte von einer Person mit Autismus beraten werden. Und auch gerade eben in der Verwaltung ist es natürlich super, weil Menschen mit Autismus können da eine ganz tolle Ergänzung sein. Die können sich oft in Dinge hineinfuchsen, und da ganz lange konzentriert an Dingen arbeiten, wo neurotypische Menschen schon lange irgendwie mit den Gedanken vielleicht abgeschweift wären. Und wir schätzen unsere Mitarbeiterin da wirklich sehr in ihren Kompetenzen und sind da sehr froh, dass wir sie haben.
Und vielen Dank für Ihre Input und die Kenntnisse, die Sie mit uns geteilt haben und auch für diese positive Erfahrungen. Wir freuen uns sehr. Und zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage. Wenn ich Inklusion für Eltern sage, an was denken Sie? Drei Schlagworte.
Ich denke an Unterstützung, an Erziehungskompetenz, die anerkannt wird, und an weniger bürokratische Hürden.
Ah ja, die bürokratische Hürden, die kommen immer wieder, immer wieder. Jetzt zum Schluss haben wir ein Spiel. Also ich gebe jetzt Ihnen zwei Optionen und Sie müssen wählen, was am besten Sie mögen. Buch oder E-Reader?
Also ich habe ja tatsächlich einen E-Reader für Urlaube, aber ich bin immer fürs Buch, definitiv.
Volleyball oder Ping-Pong?
Ping-Pong.
Meer oder Berge?
Immer ins Meer, aber es muss warm sein.
Helles oder Weißbier?
Gar kein Bier. Ich bin eine schlechte Bayerin. Bier ist gar nicht meins.
München oder Berlin?
Okay. Als ich noch kein Kind hatte, hätte ich immer gesagt Berlin. Inzwischen glaube ich München.
Vielen, vielen Dank nochmal für das Interview und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.